Guten Tag und willkommen bei der Datenschutzplauderei. Mein Name ist Martin Steiger. Ich freue mich, heute einen Spezialgast zu begrüßen. Das ist der Anwaltskollege David Vasella. Ich weiß gar nicht, ob man David vorstellen muss, aber für die, die ihn noch nicht kennen, also gerne mal googlen. Er ist Partner bei Walter Wyss in Zürich, sehr aktiv im Datenschutzrecht schon seit Ewigkeiten. Bekannt unter anderem für datenrecht.ch, also das Portal, wo man immer nachlesen kann, was ist so aktiv im Datenschutzrecht, aber auch mit vielen wichtigen Tools, wichtigen Hilfsmitteln. Man findet ihn bei LinkedIn. Eben wie gesagt, kann man googlen. Ich tue in den Shownotes noch ein oder andere verlinken. Willkommen, David.
Danke vielmals. Ich bin sehr gerne dabei als regelmäßiger Hörer. Freut mich sehr.
Ja, lässig hat es geklappt. Das Thema, das ich dich dazu eingeladen habe, ist die Einwilligung im Schweizer Datenschutzrecht. Und jetzt können wir vielleicht sagen, ja, Einwilligung im Schweizer Datenschutzrecht, wer sich damit ein befasst, stellt ein fest, ja, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, vielleicht sogar ein Fremdkörper. Gleichzeitig gibt es aber immer wieder Diskussionen, auch von Leuten, die eigentlich fachkompetent wirken, die sagen, hey, da braucht es eine Einwilligung, dort braucht es eine, zum Beispiel bei der Bearbeitung von Gesundheitsdaten. Dann haben wir die Cookie-Banner, die sich in der Schweiz explosionsartig verbreitet haben. Und vor allem haben wir auch den EDÖB, also der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, unsere Aufsichtsbehörde. Der scheint auch ein grosser Fan zu sein von Einwilligungen. Zuletzt mit dem Leitfaden betreffend Datenbearbeitungen mittels Cookies und ähnlichen Technologien. David, wenn wir jetzt auf Schweizer Recht schauen, wo fangen wir am besten an?
Eine gute Frage. Und Datenschutzrecht besteht ja faktisch zumindest auch nur teilweise wirklich aus dem Recht und ein grosser Teil ist Praxis und die prägt den EDÖB mit, for better or worse. Wenn man auf die rein rechtlichen Fragen geht und wir im Datenschutzrecht bleiben, im DSG, bin ich völlig bei dir. Die Einwilligung braucht es in sehr vielen Fällen nicht, auch in Fällen, wo man sie oft einholt. Das hat verschiedene Gründe, glaube ich. Das eine ist ein bisschen missverständliche Formulierung in einer Bestimmung im DSG, die wirklich ein bisschen so tönt, als bräuchte man jetzt für die Bearbeitung von Gesundheitsdaten und ähnlichen Daten eine Einwilligung. Das ist klar nicht die Meinung. Und dann haben wir den EDÖB. Und der EDÖB ist tatsächlich ein Fan von der Einwilligung und er hat dann so seine juristischen Tricks, wie er dann zum Einwilligungsbedürfnis kommt. Aber nein, völlig einverstanden. Ich glaube, das wird überschätzt. Das sieht auch jeder, der in eine Arztpraxis geht und dort Formular unterschreibt.
Ja, die Arztpraxis oder auch das Check-in beim Hotel. Also ganz viele Orte müssen wir Einwilligungen erteilen. Cookie-Banner, das Consent-Management habe ich schon erwähnt. Du hast schon das Missverständnis beschrieben. Da reden wir von dem Artikel 6, Absatz 6 und 7 DSG. Den hat man eigentlich aus dem alten DSG übernommen, aber so ein bisschen neu strukturiert. Und die lesen halt wirklich viel. Die sagen, ja, wenn ich den lese, hey, da brauchst du eine Einwilligung, eben für die besonders schützenswerten Personendaten, fürs Profiling mit einem höheren Risiko. Aber gemeint ist eigentlich, du brauchst eine Einwilligung, zwar eine ausdrückliche Einwilligung, wenn du die Einwilligung einholst. Aber wenn du keine brauchst, dann gilt das natürlich nicht.
Völlig einverstanden. Wenn das die Meinung gewesen wäre, dann würde es auch nicht im Artikel 6 stehen, sondern im Artikel 30. Dort stehen eigentlich die Fälle von der Einwilligung oder noch 34 für Bundesorgan, aber es würde sicher nicht vorne stehen. Es ist einfach schlecht formuliert. Da steht, die Einwilligung muss ausdrücklich erfolgen und gemeint ist, sie kann nur ausdrücklich erfolgen. Das ist ein logischer Unterschied. Aber wenn man dem ein bisschen nachgeht und auch schaut, was im Parlament diskutiert worden ist zum Thema, dann wird es völlig klar, dass das eben nicht immer eine Einwilligung braucht.
Ja, und es ist eigentlich klar, weil es ja wie eine Ergänzung ist zu dem Absatz 6, wo drin steht, freiwillig und informiert. Das ist eigentlich klar. Also ja, man sollte freiwillig einwilligen, ist also das Grundprinzip vom Recht, so im Privaten zumindest. Und es wäre noch gut, wenn man wüsste, in was man tut, einwilligen.
Absolut, absolut. Das definiert einfach bestimmte Grundsätze. Was man auch noch ergänzen kann, wenn es dort immer eine Einwilligung braucht, dann würde es ja auch eine Einwilligung brauchen, wenn das Gesetz die Bearbeitung vorschreibt. Und dann wäre es vollends absurd. Also man kann es aus verschiedenen Perspektiven anschauen, aber das Ergebnis ist das gleiche.
Jetzt haben wir natürlich den europäischen Einfluss. Vielleicht kommt die Vorliebe für die Einwilligung auch von dort. Also in der DSGVO muss man jede Bearbeitung von personenbezogenen Daten rechtfertigen. Der Artikel 6, wo es verschiedene Rechtfertigungsgründe gibt, aber gemäss der Rechtsprechung immer mehr halt schon die Einwilligung im Vordergrund steht. Und dort muss dann die Einwilligung immer ausdrücklich sein. Also dort haben wir vielleicht den Unterschied. Oder auch bei den Cookie-Banner haben wir es ja sehr stark. Wir haben die E-Privacy-Richtlinie und dann die nationale Umsetzung in den verschiedenen Ländern. In Deutschland aktuell mit dem TDDG, also so Faustregeln für Cookies und Verwandtes, brauchst du Einwilligung, ausdrücklich informiert, freiwillig. Während wir in der Schweiz, dort haben wir es im FMG geregelt, ja wieder dort eigentlich die Einwilligung nicht haben in dem Sinn.
Ja, völlig einverstanden. Das ist einfach grundsätzlich eine andere Konzeption, weil DSGVO mal verbietet und das führt in der Praxis dazu, dass man mit mehr oder weniger Verbügungen und Fantasie irgendeine passende Rechtsgrundlage sucht. Und viele von diesen Rechtsgrundlagen, die man hat, sind sehr auslegungsbedürftig. Es kann ein Gesetz sein, aber das muss dann auch eine richtige Qualität haben und ausreichend klar sein. Das ist häufig nicht so. Oder es sind die berühmten berechtigten Interessen. Und das ist eine Interessenabwägung und da kommt hinten das raus, was das Gericht oder die Behörde will, dass es rauskommt. Das ist nicht immer vorhersehbar. Darum unangenehm. Dann auch ein besonderes Widerspruchsrecht. Das ist auch nicht unbedingt erwünscht. Und dann zwingt einem das in die Einwilligung zu gehen. Und man neigt dann vielleicht dazu, zu denken, das ist eine gute Idee. Weil man will ja den Leuten auch Selbstbestimmung geben. Das ist ja also kein unvernünftiges Anliegen. Man kommt dann einfach ins Problem, dass die Einwilligung häufig schlicht nicht einzuholen ist, wenn man es bei den Books machen will. Und sie wird auch nicht unbedingt verstanden. Wie du gesagt hast, bei besonders schützenswerten Daten nach der Datenschutzgrundverordnung gibt es keine berechtigten Interessen als allgemeiner Grundsatz oder als allgemeine Rechtsgrundlage, Ausnahme. Und das heisst, ich muss eine Einwilligung einholen, selbst für vollkommen offensichtliche Bearbeitungen, die notwendig sind, um zum Beispiel einen Behandlungsvertrag zu machen. Und dass mich der Arzt dann fragt, gut, wir haben jetzt alles diskutiert und sind Sie übrigens einverstanden, dass ich auch noch Ihre Gesundheitsdaten bearbeite, das ist schon sehr schwer zu verstehen.
Was ich jetzt nicht verstanden habe, in der Schweiz jetzt wieder beim EDÖB, da hat es ja auch die Geschichte gegeben, mit dem neuen Datenschutzgesetz haben viele Ärzte angefangen, so ein Einwilligungsformular vorzulegen. Das geht wirklich sehr weit, dort ist alles Mögliche und Unmögliche drin, also rechts Potpourri. Und dann hat man die Situation, dass dann viele Ärzte sagen, hey, lieber Patient, wenn du das nicht unterschreibst, behandle ich dich nicht. Und interessanterweise hat der EDÖB das geschützt. Ist dir das klar, wieso? Auch so mit Blick auf Freiwilligkeit. Ich meine, wenn ich beim Arzt bin, wir haben solche Ärzteknappheit, ist vielleicht nicht einfach ein Termin überzogen, ich bin vielleicht krank. Ich habe ein bisschen einen Sachzwang.
Ja, ich glaube, das Problem dort ist einerseits, dass sehr viele Ärzte nicht sehr viel vom Datenschutz verstehen, was ja nicht gegen sie spricht. Ich hoffe, mein Arzt versteht etwas von seiner Kunst, nicht unbedingt von unserer. Es liegt aber auch daran, dass der FMH Empfehlungen rausgegeben hat und Musterformular. Und die erscheinen mir ein bisschen overengineered. Aber der FMH hat natürlich sehr grossen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess. Das ist eine andere Frage. Da müssen wir dann mit Krankenkassenvertretern diskutieren. Aber wenn der FMH sagt, so muss man es machen, dann hat kein Arzt einen Grund, um jetzt da gross ins Thema einsteigen und es anders zu machen. Und dann verselbstständigt sich das. Und dann wird das irgendwann als notwendig angeschaut und gar nicht hinterfragt.
Klar verstehe ich aus ärztlicher Sicht. Eben mit dem Berufsverband, man muss sich auf etwas abstützen. Ich meine, das geht dir und mir auch so. Wir sind ja im Recht längst nicht überall kompetent. Also wir müssen uns auch darauf verlassen, was vielleicht andere Personen sagen, die glaubwürdig erscheinen. Vielleicht zum Beispiel unser Anwaltsverband oder sonst ein Fachverband. Was mich da dann eh noch Wunder nimmt, oder? Ob das dann mal challenged wird. Also wir blicken ja immer so ein bisschen die Nachbarländer. Natürlich ist der Deutschschweiz auch gerne nach Deutschland. Da gibt es ganz viele Aufsichtsbehörden, auch ganz viele Gerichte, die fortlaufend entscheiden. Und wir in der Schweiz, wir haben irgendwie fast nichts. Also wenn man jetzt so ein bisschen kommentieren hineinschaut, zu neuen DSG oder was so läuft, also viele Fälle sind uralt eigentlich, auch in einer anderen Zeit vielleicht gefallen. Ein bisschen schade, nicht?
Ja, es ist eigentlich schade. Es wäre gut, man hätte mehr Anleitung. Auf der anderen Seite, be careful what you wish for, weil das, was dann als Anleitung kommt, das sollte sich ans Gesetz halten. Und vielleicht können wir da auch kurze Klammern aufmachen, wenn du einverstanden bist. Und zur Rolle vom EDÖB etwas sagen und zu seinem Rollenverständnis, wie ich das wahrnehme. Ich will ihm nicht ins Maul legen, aber zumindest aus der Praxis ergibt sich ein gewisser Eindruck. Und ich glaube, der EDÖB probiert das Gesetz zu formen. Und das ist auch seine Rolle gewesen während dem Gesetzgebungsprozess. Dort ist er mit gewissen Sachen nicht durchgedrungen, selbstverständlich. Das ist Teil von der politischen Meinungsbildung. Dort hat er sich eingebracht. Ist auch in die Kommissionen gegangen, hat dort seine Meinung vertreten. Das ist seine Aufgabe, das soll er machen und in dem Rahmen darf er auch eine schärfere Regel fordern. Wenn der Gesetzgeber entschieden hat, dann untersteht der EDÖB am Gesetz genauso wie jede andere Behörde. Das ist einfach das Legalitätsprinzip. Das heisst, der EDÖB ist verpflichtet, das Gesetz legeartig auszulegen und sich an das zu halten. Er darf sagen, dass er das Gesetz gerne anders hätte, er kann aber nicht gestützt auf so einen Wunsch eine Entscheidung treffen. Und gegen das verstoßt er klar, aus meiner Sicht. Das heisst, letztlich verletzt der Gewaltenteilung. Man muss es so deutlich sagen.
Ich glaube, was du jetzt beschreibst, ist auch sehr transparent. Also letztendlich ein Zitat, er hat gerne seine juristische Fantasie spielen lassen. Oder er löst es einmal darauf ankommen. Es sei ja nicht so schlimm, wenn er dann runtergefallen vor Gericht und sagt, das halt erklärt. Ich meine, für die Betroffenen ist es dann ein bisschen blöd, oder? Wenn sie da eigentlich unfreiwillig unnötig müssen zur Erklärung von der Rechtslage beitragen. Aber das ist tatsächlich eine Beobachtung. Was mich da vor allem stört, wir haben ja wirklich ein ganz neues Datenschutzgesetz, wo nach einer sehr, sehr langen Zeit, nach viel Hin und Her, nach viel Austausch, alle können mitmachen, können Einfluss nehmen, ist das zustande gekommen. Also dort sind doch gewichtige Entscheidungen gefallen. Es ist nicht so, dass man irgendwie interpretieren muss, was man Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre denkt und wie ist das heute anzuwenden. Sondern wir haben eigentlich den Stand der Dinge. Da kann man sagen, ist das eine oder andere nicht so gut formuliert und so weiter. Normaler politischer Prozess. Aber eigentlich hat man da politisch ja den Maßstab gesetzt. Du erinnerst dich sicher auch um die Diskussion um die Datenschutzverordnung. Da haben wir noch das Hin und Her gehabt. Den ersten Entwurf hat man heftig kritisieren, weil der nicht so viel zum Teil mit dem Gesetz zu tun hat, das man eigentlich gerade beschlossen hat. Also auch dort schon das Thema. Ist das einfach so ein Loop, dass einfach immer wieder probiert wird, letztlich von Behördenseite?
Ich glaube es schon. Und es gibt auch andere Behörden, die ihre Praxis ein bisschen selber bilden und das quasi als ein Quasi-Gesetz sehen. Ich glaube, die FINMA wird häufig für das kritisiert, dass ihre Rundschreiben auch nicht immer in jedem Punkt ganz klar auf ein Gesetz abgestützt sind, aber faktisch haben die fast Gesetzeskraft. Also sicher sehr viel mehr als die Aussagen vom EDÖB. Das gibt es schon und zu einem gewissen Punkt verstehe ich es, weil der Gesetzgeber relativ langsam reagiert. Eine Behörde hat ein konkretes Problem innerhalb von einer bestimmten Zeit zu lösen und kann dann auch nicht sagen, das Gesetz funktioniert nicht, zurück an Absender, in 5 Jahren sehen wir weiter. Sie muss aber genau das machen. Das ist schlicht das Legalitätsprinzip. Und es gibt einen Auslegungsspielraum, es gibt Ermessensspielräume. Der EDÖB hat relativ viel ermessen, ob er etwas untersucht oder nicht, ob er eine Verwarnung ausspricht oder nicht. Da hat er ermessen und das soll er und darf er nutzen, aber im Rahmen, was das Gesetz ihm vorgibt. Und ein Beispiel, das wir gesehen haben bei Verfahren, er hat in der parlamentarischen Diskussion eine bestimmte Verschärfung verlangt. Das Parlament hat das bewusst nicht gemacht. Und in der Sachverhaltsabklärung hat er genau das gefordert, dann angeblich unter dem alten Recht, das er ja hat wollen verschärfen. Das ist, das geht einfach nicht.
Dort haben wir natürlich das Thema, dass man ja der Datenschutzaufsichtsbehörde in der Schweiz, im EDÖB, viel Unabhängigkeit gibt. Viel ist ja nicht da, um ihn quasi beaufsichtigen. Also du kannst, wenn du provozierst, eine Beschwerde machen am Bundesverwaltungsgericht. Es gibt den politischen Weg, das Parlament, aber ich meine, ist gewählt. Da passiert vom Grundsatz her nichts. Also das gibt ihm, und ich sage immer ihm, also Adrian Lobsiger jetzt im Moment und natürlich auch seinem Team, ist ja nicht allein, dort arbeiten unterdessen doch einige Leute, letztlich doch sehr viel Spielraum.
Es gibt ihm sehr viel Spielraum und man muss auch seine Situation oder einfach die Rolle und die Situation von dieser Behörde verstehen. Das hat natürlich auch sehr viel Druck, was es auf dieser Behörde gibt. Es gibt auf der einen Seite die sagen, der sollte viel schärfer sein, was ich in gewissen Punkten durchaus nachvollziehen kann. Es gibt die ihm sagen, er sei geschäftsfindlich und das kommt vor allem aus der Bundesverwaltung auch. Er hat sich ja auch sehr kritisch geäussert zu bestimmten Projekten im Polizeibereich. Dort ist er, glaube ich, ziemlich hart angegangen worden. Das muss er aushalten. Also er muss auch in dem Spannungsfeld funktionieren. Und dass er dann nicht immer quasi mit dem Lineal kann durch Botschaft gehen kann, das kann ich absolut verstehen. Und da wird immer Fälle geben, wo man es anders sieht. Auch wir beratenden Anwälte sind tendenziell auf der Seite der Datenbearbeiter, nicht von den betroffenen Personen. Natürlich ist das nicht unbedingt ein Widerspruch. Aber trotzdem, es gibt eine bestimmte Optik. Das kann ich nachvollziehen. Ich finde, man kann auch sagen, die Behörde ist sehr offen. Sowohl Adrian Lobsiger als auch sein Team. Man findet dort einen Kontakt. Das ist alles sehr positiv. Es ändert aber nichts letztlich an dieser Haltung, wo du gesagt hast, ich lege das Gesetz mal irgendwie aus oder ich lege es auch nicht aus, sondern springe direkt zum Ergebnis. Und das Gericht kann mich ja korrigieren. Und was er dort, glaube ich, unterschätzt, ist die Bedeutung von seinen Aussagen auch für Unternehmen. Und wenn er jetzt als Behörde Verfügungen macht, wo man durchaus kann unterschiedlicher Meinung sein, ob die gerechtfertigt sind, und dann sagt, die werden mit Namensnennung publiziert, die Praxisführer fort, die er hatte unter dem alten DSG, obwohl es dort um Systemfehler gegangen ist und heute um alles kann gehen, was nicht gerade eine absolute Bagatelle ist und das öffentliche Interesse an einer Publikation inexistent ist, nach meinem Dafürhalten, dann unterschätzt er, glaube ich, was das eben bedeutet auf Seite der Unternehmen und auch für Leute, die innerhalb von Unternehmen entschieden haben. Und wenn das als bewusste Abschreckungsmethode fast schon strafgemeint ist, dann, glaube ich, bewegt er sich eben weit außerhalb von seinem Mandat.
Wenn man jetzt das mit der Einwilligung nochmal anschaut, wo braucht es denn eigentlich nach dem Schweizer Datenschutzrecht? Wenn es wirklich das Recht anschaut und nicht, sage ich mal, die Meinung vom EDÖB einfach zum Maßstab nimmt, wo braucht sie aus seiner Sicht tatsächlich? Wo ist sie wirklich relevant?
Also es gibt spezialgesetzliche Regelungen, die lassen wir vielleicht auf der Seite. Im Humanforschungsgesetz, das ist wie fast der allgemeine Teil vom Einwilligungsrecht, ein bisschen mit ein paar Abweichungen. Aber das Datenschutzgesetz hat im Privatbereich, also wenn es nicht Bundesorgane sind, die handeln, eigentlich eine einfache Konzeption. Die stammt aus dem Zivilgesetzbuch, aus dem Persönlichkeitsrecht. Die sagt, eine Datenbearbeitung ist zwar persönlichkeitsnah, das tangiert die Person, aber es ist noch nicht eine Persönlichkeitsverletzung. Einfach die Tatsache, dass wir uns gegenseitig mit Namen ansprechen vor Publikum, das ist nicht verboten. Wenn es aber zu weit geht, wenn ein bestimmter Grundsatz verletzt wird, also die Leitlinie, die die Datenbearbeitung ein bisschen kanalisiert, wenn das verletzt wird, braucht es eine Rechtfertigung. Und da gibt es 3 Rechtfertigungsgründe. Das eine ist das Gesetz. Wenn das Gesetz sagt, du musst diese Daten bearbeiten, Beispiel Aufbewahrung von Akten im Arbeitsverhältnis, oder du darfst diese Daten bearbeiten, dann ist das gut. Dann hat das Datenschutzgesetz dagegen auch nicht einzuwenden. Der zweite Rechtfertigungsgrund ist das überwiegende Interesse. Also wenn einfach mehr dafür spricht, das zu machen, als dagegen spricht, ein bisschen vereinfacht formuliert. Und das dritte ist die Einwilligung. Das heisst, ich brauche die immer nur dann, wenn die anderen Rechtfertigungsgründe nicht in Frage kommen. Ganz kleine Ausnahmen zum Datenbekanntgabe ins Ausland gehen. Das ist ein bisschen andere Regel. Aber das ist eigentlich die Norm. Und das heisst, der Fokus müsste eigentlich sein, lege ich die Grundsätze richtig aus. Und wenn ich das mache, dann darf ich im Grunde genommen machen, was ich will.
Also eigentlich das Prinzip, das wir auch sonst haben im Schweizer Recht, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das heisst natürlich, dass es halt einen Rahmen gibt. Also eben, wenn da die Grundsätze, sagen wir, Erforderlichkeit, Richtigkeit von der Daten, Erkennbarkeit, Verhältnismäßigkeit, muss Datensicherheit gewährleisten. Und jetzt mit dem neuen DSG auch die allgemeine Informationspflicht, wenn man das quasi einhält. Ja, und dann, was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben ja dafür ein Widerspruchsrecht, das eigentlich doch recht stark ausgestaltet ist. Also vielleicht auch ein bisschen so die Pyramide, auch wenn man es anschaut von der Informationspflicht her. Also man kann sich informieren über eine Datenschutzerklärung als betroffene Person, man kann Auskunft verlangen und dann kann man vielleicht im Ergebnis von dem sagen, hey, lieber Verantwortlicher, ich schreibe dir da, ich will das nicht. Ich will nicht, dass du meine Daten so und so bearbeiten.
Das ist völlig richtig, das kommt dazu. Das Widerspruchsrecht gibt es grundsätzlich immer, außer natürlich gesetzliche Pflicht etc. Aber grundsätzlich gibt es das. Ich muss das auch nicht begründen als betroffene Person. Wahrscheinlich wird ich es meistens begründen, ich habe eine Motivation, aber ich kann einfach sagen, lösche meine Daten. Und dann muss der Controller, der Verantwortliche, einsetzen und überlegen, ob er die Daten unbedingt noch braucht. Und sonst muss er sie löschen. Ich glaube, sehr vieles im Datenschutzrecht, sicher in anderen Gesetzen, die kenne ich schlechter, ist einfach recht abstrakt. Und dann gibt es Daily Life. Und wenn ich mir überlege, in was ich wahrscheinlich alles eingewilligt habe oder wo ich wieder rufen könnte, bin ich komplett überfordert. Und dann ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass man einzelne Datenbearbeitung prüft und schaut, gibt es dort ein Widerspruch, sagt, kann man das realistischerweise ausüben etc. Was aber nicht angeschaut wird, ist das Systemproblem, dass man einfach in hunderttausenden Bearbeitungskontexten ist, jeden Tag, und es darum eine Illusion ist, zu sagen, irgendjemand hat da Gesamtübersicht. Auch einer der Kritikpunkte an diesen Konzept von Einwilligung und Widerspruchsrecht ist ein bisschen verwandt. Dass das sehr gut tönt und liberaler Grundwert, plus minus liberaler Grundwert verpflichtet ist und die Autonomie stärkt, aber oft ist es ein bisschen eine Illusion, muss man sagen.
Ich frage mich auch regelmäßig, ob man den betroffenen Personen wirklich einen Gefallen tut, wenn man sie um ihre Einwilligung bittet. Meiner Sicht von Verantwortlichen kann man sagen, ja, wir haben das Risiko, dass die Einwilligung gar nicht rechtsgültig ist. Es hat Informationen, Mangel an der Ausdrücklichkeit, all die Diskussionen. Man spielt das vor allem am Consent Management regelmäßig durch. Gibt es auch ebenfalls in Deutschland endlos Rechtsprechung. Auch der EuGH tut sich da immer mal gerne dazu äußern. Aber aus Sicht von der betroffenen Person ist das auch meine Erfahrung jetzt im Web. Ich komme auf eine Website oder habe auch eine App. Dann sehr klassisch, oder? Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Wir oder unsere 675 Partner speichern Personendaten, bla, 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 bla. Und ich kann dann zum Beispiel das Widerspruchsrecht ausüben, indem ich eine Liste habe von diesen eben Hunderten von Partnern, sogenannten. Dann kann ich dort etwas abhaken. Ich kann auch etwas nachlesen. Aber erstens, wenn ich das überhaupt mache, bin ich recht wahnsinnig, oder? Weil ich wollte jetzt irgendwie die Online-Zeitung lesen, ich wollte das Video schauen, also ich wollte etwas machen. Sehr wirksam ist vielleicht auch nicht, oder? Das ist auch der Klassiker, dass nicht nur nicht rechtswirksam ist, was ich dort dann vielleicht mache, sondern auch technisch ist vielleicht so umgesetzt, dass gar keine Rolle spielt. Da haben wir in der Datenschutzplauderei einmal so einen deutschen Anbieter gehabt, dsgvo-beschwerde.de ist das, glaube ich, dann kannst du das so prüfen und er hat gesagt, ja, irgendwie eben 80% fallen. Die setzen das gar nicht um, also es ist doch so ein schöner Schein. Was ja schlimm ist, finde ich, wenn man so denkt aus betroffener Sicht. Der Verantwortliche tut eigentlich seine Verantwortung, die er hat vom Gesetzes wegen, abwälzen. Also sagen wir dann, hey Martin, schau, du hast da bitte einwilligen, ich informiere dich da irgendwie, du kannst ja Nein sagen, aber du willigst da ein. Und jetzt nach der Schweizer Konzeption, oder, kann ich ja als mündiger Bürger letztlich in fast alles einwilligen. Also das ist auch das Thema vom Persönlichkeitsschutz. Wir haben ja das Konzept, das ich durchaus gut finde, mündiger Bürger. Wir fragen ihn, wir müssen ihn nicht so bemuttern, wie vielleicht jetzt in der EU mit der DSGVO. Aber das Ergebnis, ja, nicht so befriedigend.
Ich bin völlig einverstanden. ohne die Diskussion noch häufig sehen, ist bei Einwilligungen, die Banken einholen, in zum Beispiel die Auslagerung von Dienstleistungen an einen Dienstleister in der Schweiz oder im Ausland. Und dort schafft man oft mit Einwilligungen. Und das ist genau so ein Punkt. Eine Bank muss Security, letztlich ist es immer eine Security-Frage, im Griff haben. Das kann sie auf den Kunden abwälzen, aber dann muss sie dem Kunden die Möglichkeit geben, wirklich zu verstehen, um was es geht. Und das ist eine hohe Hürde. Und darum finde ich das viel besser, wenn eine Bank sagt, ich informiere darüber, aber ich hole keine Einwilligung ab. Ich behalte die Verantwortung selber. Das ist genau mein Risiko. Das ist eine ähnliche Überlegung, aber dort sehen wir die Diskussionen oft. Das ist ein Bereich, wo aus historischen Gründen auch viel mit Einwilligungen geschafft wird, glaube ich. Aber ich bin völlig einverstanden. Die Einwilligung hat vielleicht auch ein bisschen das Risiko, dass betroffene Personen die Einwilligung ja faktisch können zu Geld machen können. Wir sehen das beim Pay or Okay. Entweder zahle ich etwas und dann kann ich den Spiegel online werbefrei lesen, oder ich zahle nichts und dann muss ich aber einverstanden sein, dass man in meine Persönlichkeit eingreift nach der Konzeption. Und man könnte eigentlich für den Trend den Begriff Datenprostitution prägen. Ich finde ihn noch griffig. Der falsche Ausdruck in dem Kontext. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Sorge, dass man letztlich Personen dazu bringt, Persönlichkeitsgüter zu veräussern. Nur muss man sich bewusst sein, dass Schweizer Recht das weitgehend zulässt. Organverkaufen ist unzulässig, ist kein verkehrsfähiges Gut. Dort stoppt man. Bei der Prostitution, zum Beispiel bleiben, die ist zulässig. Und es entstehen klagbare Rechte daraus, aus sehr guten Gründen natürlich, zum Schutz von den Anbietern und Anbieterinnen. Aber man hat trotzdem den Eindruck, man zwingt die betroffenen Personen ein bisschen zum Selbstverkauf. Und das ist auch nicht vollständig falsch. Darum einverstanden.
Ja, die Datenprostitution, gibt es gerade ein aktuelles Beispiel im deutschen Wahlkampf. Der Friedrich Merz hat gerade vorgeschlagen, ich glaube, man könnte da Krankenkassenprämien jetzt so nach Schweizer Terminologie um 10% senken für die, die solche freien Zugriff zu ihren Daten geben. Also, so Sachen stehen durchaus im Raum.
Vielleicht hätte Friedrich Merz von anderen Diskussionen wollen ablenken.
Ja, wer weiß. Bleiben wir in der Schweiz. Was mich noch interessieren, David, zum Teil erlebe ich auch, dass Behörden mich um die Einwilligung ersuchen. Und das irritiert mich immer leicht, weil die Einwilligung, die ist zwar im DSG und auch im kantonalen Datenschutzgesetz auf die eine oder andere Art grundsätzlich vorgesehen, aber eigentlich ist ja Grundregel, staatliches Handeln braucht eine Rechtsgrundlage. Und wenn es eine Rechtsgrundlage gibt für das, was der Staat jetzt da mit meinen Daten anfangen will, dann muss er mich nicht fragen. Er fragt mich dort, wo es darauf ankommt, normalerweise auch nicht. Also so im Sicherheitsbereich, Polizei oder so, Steuern, im Normalfall werde ich nicht gefragt, ob sie meine Daten dürften bearbeiten.
Ich glaube, da kommen verschiedene Punkte zusammen. Also völlig einverstanden, es braucht eine gesetzliche Grundlage. Was auch noch dazu kommt, ist, dass der Grundrechtsverzicht über ein gewisses Mass raus nicht möglich ist. Auf der anderen Seite hat man das DSG in einem interessanten Punkt geändert. Im alten Datenschutzgesetz ist die Einwilligung drin gestanden. Es war aber nie ganz klar gewesen, ob sie jetzt von allen Anforderungen an die gesetzliche Grundlage befreit oder nur von bestimmten und gleich noch eine gewisse gesetzliche Grundlage braucht. Und zumindest der Wortlaut vom jetzigen Gesetz stellt eigentlich klar, wenn ich die Einwilligung habe und sie wirksam ist, brauche ich überhaupt keine andere gesetzliche Grundlage. Und wenn man das so auslegen will, der Wortlaut spricht dafür, das ist noch nicht das Ende von der Auslegung, aber wenn man das so auslegt, müsste man sagen, das ist einer von den ganz seltenen Fällen, wo das Datenschutzgesetz selber eine gesetzliche Grundlage liefert. Und wenn man es so betrachtet, hätte man eine konsistente Lösung. Ob sie so gewollt ist, sei dahingestellt. Man könnte es so sehen. Behörden halten sich natürlich auch nicht immer an die Grenzen von ihrem gesetzlichen Mandat. Besonders nicht die privat organisierten Behörden, also die einen öffentlichen Auftrag haben. Die haben meistens noch andere Interessen. Im Krankenkassenbereich ist das der Fall. Natürlich hat der Grundversicherung gibt's kein Interesse, Geld zu verdienen, aber das Upselling hilft der Zusatzversicherung, gibt Interesse. Darum gibt es auch die Diskussion, wie weit der Staat sich in die Wirtschaft soll begeben dürfen. Wir haben die Diskussion mit dem SRF. Wir haben es ja sehr vielen Orten. Und darum ist der Staat eben auch nicht etwas Monolithisches. Und da gibt es natürlich an den Rändern, wo er dann vielleicht ein bisschen anfrisst, dort spielt dann die Einwilligung plötzlich eine größere Rolle.
Oh ja, das ist auch noch ein Thema, das wir heute aber nicht vertiefen. Private Person und Bundesorgan im DSG, das ist ja wirklich nicht so einfach, das abzugrenzen. Was mich aber bei den privaten Personen will unternehmen, ist deine Meinung. Eben, im Schweizer Datenschutzrecht häufig muss man keine Einwilligung einholen. Jetzt sage ich aber, ich hole sie freiwillig ein. Also freiwillig auf Seite vom Verantwortlichen. Was gelten denn für Bedingungen, um die einholen?
Das ist sehr eine gute Frage. Man sieht das noch häufig. Und es gibt ja den vom Kollegen Rosenthal prägte Begriff der gefühlte Datenschutz. Den gibt es natürlich nicht nur bei MedUp, auch beim Publikum, auch bei internen Stakeholdern. Und das verlangt zum Teil eine Einwilligung obwohl sie rechtlich nicht nötig wäre. Und man kann das machen aus meiner Sicht. Ich finde es nicht sehr problematisch in den meisten Konstellationen. Und es kommt auch den betroffenen Personen entgegen. Dort, wo sie es erwartet, natürlich. Es gibt die Konstellationen. Was rechtlich dann gilt, ich glaube nicht, dass man kann sagen, diese Bearbeitung beruht auf der Einwilligung. Dort, wo sie gar keine Rechtfertigung braucht, dort beruht sie auf gar nichts, sondern auf der Erlaubnis, die grundsätzlich gilt. Man muss sich aber überlegen, was passiert, wenn ein Widerruf kommt. Und der Widerruf ist nach meinem Verständnis dann einfach ein Widerspruch gegen die weitere Bearbeitung. Und da muss man mit dem umgehen. Aber der Widerspruch kann auch kommen, wenn man nie eine Einwilligung eingeholt hat. Also ich glaube, oft ist es nicht schädlich. Ich glaube, man sieht das im Arbeitsbereich noch relativ häufig. Aber dort ist es oft noch relativ unklar, wo man sie wirklich braucht. Aber also ich empfehle das Klienten auch, mehr oder weniger nach Gefühl, in harmloseren Konstellationen, wo es wirklich auch nicht so drauf ankommt. Dann sage ich oft, hol mir doch eine Einwilligung ein und niemand wird dir vorwerfen, dass du die Einwilligung eingeholt hast.
Das Arbeitsrecht ist ein gutes Beispiel, finde ich. Wenn ihr dort eine gesetzliche Regelung, also eigentlich Anbahnung und Durchführung vom Arbeitsvertrag. Und dort haben wir ja mal im Bundesgerichtsentscheid bekommen, dass eben auch mit der Einwilligung kann arbeiten kann, also dass die auch möglich ist. Und das finde ich dann auch noch, ja, da wieder interessant, vor allem auch von der Freiwilligkeit her. Der neue Mitarbeiter wird am ersten Tag gefragt, hey, wenn ihr gerade ein lässiges Foto gemacht, darf man das jetzt veröffentlichen auf der Website? Und ja, irgendwie ist es dann schwierig für die meisten Nein zu sagen, auch wenn sie das tatsächlich nicht wollen.
Ja, völlig einverstanden. Die Freiwilligkeit ist häufig ein Problem. Ich glaube, wo wir es im Moment noch häufig sehen, ist bei Online-Aufnahmen, Teams-Meetings etc., weil wir ja dank Copilot die Möglichkeit haben, produktiv zu arbeiten. Und dazu gehört, ich bin ein bisschen skeptisch, was immer es gehört, gehört auch, dass man Gespräche aufnehmen kann, transkribieren etc. Und wenn es eine Transkription ist, ist man, glaube ich, auf der relativ sicheren Seite. Wenn es eine Aufnahme ist, braucht es eine Einwilligung. Dann hätten wir ein Beispiel. Wenn ich in einer Gruppe von 7 Personen bin, 6 sagen kein Problem, also wahrscheinlich sagen 4 kein Problem, 2 haben den Screen weg und sind auf Mute und ich sage, ich will das nicht, dann ist das wahrscheinlich, es kommt auf die Konstellation ab, über Zeigler. Der Bundesgerichtsentscheid, den du ansprichst, ist interessant, weil ich finde ihn richtig. Ich finde ihn so schlecht begründet, dass ich den Eindruck habe, das Bundesgericht hat die ganze Diskussion dort gar nicht zur Kenntnis genommen. Ich glaube, es ist aber trotzdem richtig. Ich habe die Diskussion nie verstanden, was die Rechtsnatur ist von dem Artikel. Man hat oft gesagt, man kann prinzipiell nicht einwilligen, weil ganz hinten im Arbeitsrecht steht, ja, die Bestimmung, die Datenschutzbestimmung, die Beschränkung ist nicht verzichtbar. Aber eine Einwilligung ist keine Vertragsänderung, das ist eine Situation. Wenn ich einen Arbeitsvertrag schreibe, du willigst in Zukunft für alles immer ein, selbstverständlich, das ist nichtig, dafür brauche ich ja kein Arbeitsrecht, ist klar. Aber wenn es einmal ist, dann sehe ich nicht, wie das könnte Verstoßen gegen die zwingende Vorgabe. Aber jetzt haben wir das Bundesgerichtsurteil, es ist kritisiert worden von Kurt Berli unter anderem und möglicherweise fällt das dann einmal vor einem kantonalen Gericht und dann geht es vielleicht weiter, dann sehen wir.
Ja, dann wird man herausfinden, ob das Bundesgericht meint, es hat einen Fehler gemacht oder nicht. Genau. David, zum Abschluss noch ein letztes Thema. Ich denke wirklich immer darüber nach, oder? Eben die Vorliebe für die Einwilligung. Beim E-Typ, aber auch bei ganz vielen. Eben auch bei Unternehmen ist es häufig eine Vorliebe, dass es letztlich auch häufig einfacher ist, irgendeine Google-Lösung zu finden, gerade beim Content-Management in einer App oder auf einer Website, als irgendein super Zentdenken, weil es in der Praxis wirklich einfacher ist, oder? Also du wirst eigentlich eher kritisiert, jetzt konkret, dass du kein Cookie-Banner hast, als wenn du irgendeins hast. Und ich habe da zum Teil solche These, dass das Ersatzhandlungen sind. Also wir sind da wirklich ausgesetzt, dass unsere Daten von ganz vielen Entitäten, vom Staat, von Unternehmen in der Schweiz, im Ausland bearbeitet werden. Ist alles in allem meistens zu unserem Vorteil. Also man leidet nicht darunter, man wird sicher nicht unsere Persönlichkeit verletzt im Normalfall, aber wir haben so ein ungutes Gefühl. Und dann tauchen jetzt die Cookie-Banner auf oder wir haben so ein Formular oder so und dann habe ich wie den Eindruck, haben viele, ja, können das wirklich kompensieren, ihren generellen Kontrollverlust, dass sie sagen, hey, da kann ich jetzt aber draufdrucken. Also wirklich wortwörtlich auch mit einer physischen Handlung.
Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, die Machtlosigkeit gegenüber technischen Veränderungen, die spürt der Regulator und die spüren die betroffenen Personen. Und die gibt's, die ist real, das ist völlig klar. Und dass man dann probiert, die Kontrolle zurückzugeben, ist richtig. Dass, also, das Bedürfnis da ist, ist klar. Und die Einwilligung dient sicher auch ein bisschen der Befriedigung von dem Bedürfnis. Ich glaube, es hat auch noch als Hintergrund, was wäre die Alternative? Und wenn wir sagen, ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, sagen wir dem mal so, ist grundrechtlich bedenklich. Und das wird jeden Tag massenhaft gemacht. Dann sind wir eigentlich im Bereich von der Massendelikt. Und normalerweise löst man so ein Problem eigentlich nicht dadurch, dass man sagt, ja gut, das Opfer muss halt einfach gefragt werden. Ich überspitze es ein bisschen, aber trotzdem. Sondern man würde es entweder verbieten, schlicht und einfach. Also die 628 Partner, die du erwähnt hast, Gesetzgeber einfach sagen, das wollen wir nicht mehr, dann ist es verboten, Problem gelöst. Das wäre eine Variante. Und die andere Variante wäre Zulassungsbehörde, wie man es in anderen Bereichen hat, wo man sagt, das ist ein gefährliches Produkt. Das will natürlich niemand, nicht nur, weil dann die Behörde vom EDÖB tausende Mitarbeiter müsste haben. Es widerspricht auch am relativ liberalen Ansatz, den die Schweiz hat. Aber es ist ein bisschen eine Lebenslüge, mit der man sich die Liberalität erkauft. Das ist sicher so.
Jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Ich habe mir jetzt gerade den EDÖB vorgestellt, dass im Standort in Bern mit irgendwie ein paar tausend weiteren Mitarbeitern mit und ohne Homeoffice, aber eine schöne Vorstellung, wenn es dann in Bern quasi Datenschutzbeamtinnen und Beamte übernehmen. Also das könnte man jetzt gerade so ein KI-Bild sich zeichnen lassen. Das wäre super schön. David, du hast heute viel Zeit genommen. Vielen Dank. Ich bin neugierig, wie unser Publikum wird reagieren, aber ich glaube, es war ein spannender Austausch gewesen. Zumindest für mich ist es spannend gewesen. Machen wir doch hier einen Schlussstrich und gerne auf ein anderes Mal.
Danke vielmals. Merci. Danke. Auf ein anderes Mal. Gerne.